Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich freue mich ganz herzlich, hier stehen zu dürfen, mal wieder. Schon ein bisschen länger her, weil ich einfach meine Bachelorarbeit schreiben musste. Danke für jeden, der dafür gebetet hat. Ja. Ich habe sie fertig gemacht, abgegeben. Jetzt liegt es in Gottes Händen. Ich habe gesagt, ich verschwende keinen Gedanken mehr daran. Wenn Gott will, dann bin ich da durch und dann geht's weiter. Wenn nicht, muss ich es nochmal schreiben, aber ist auch kein Problem. Danke auf jeden Fall, wenn ihr an mich gedacht habt, wenn ihr mich in eure Gebete mit eingeschlossen habt. Ich fühle mich da immer sehr unterstützt von euch. Bevor ich anfangen würde, würde ich noch gern beten. Ich bitte euch aufzustehen, wenn es möglich ist. Herr, auch jetzt wollen wir vor dein Angesicht treten und deine Herrlichkeit sehen, Herr, weil wir sehen, wie es denen geht, die dein Wort lieben, die das Wort erkennen, Herr. Sie werden durch dieses Wort leben und es wird ihnen alles sein. Lass uns dieses Wort hochhalten und es lieben und es als das nehmen, was es ist, das Wort Gottes. Es ist das, was du zu uns sagst. Jesus, und ich bitte dich jetzt, dass du die Herzen bereit machst zum Empfangen von deinem Evangelium, Jesus. Dass du einfach sprichst und dass wir auch als Zuhörer die Verantwortung erkennen und zuhören mit dem Geist und alles ausräumen, was fehlt, Herr, auch räume bei mir alles aus. Und lass uns nur hören, was du zu sagen hast, Jesus. Dir die Ehre. Amen. Ich muss sagen, ja, ich sage erstmal, wie es weitergeht heute. Heute geht es weiter im Johannesevangelium, im 6. Kapitel. Die letzte Johannespredigt, die war am 16.12., also kurz vor Weihnachten, das ist schon 3 Monate her, ja. Vielleicht haben sich einige schon gefragt, wann geht's endlich weiter, vielleicht auch nicht, jetzt geht's weiter. Also ihr dürft euch freuen. Und ich muss sagen, ich habe noch keine Predigt als so herausfordernd empfunden wie diese, ja. So herausfordernd, so viel Zeit, die man da auch investieren musste. Aber ich sage, Herr, wenn du das mir nicht öffnest, ja, wenn du mir das nicht zeigst, ja, dann kann ich gar nichts. Ja, dann weiß ich nicht mal, ob ich hier vorgehen kann. Denn ich weiß, ich hatte, oder beziehungsweise nach der Bachelorarbeit habe ich gesagt, ich will noch ein bisschen arbeiten, ja, ein bisschen Ferienjob machen. Und das Problem ist, ich arbeite immer nachts. Und wenn man nachts arbeitet, ich sage, der menschliche Körper, der ist nicht gemacht, um nachts zu arbeiten. Ja. Ich komme nach Hause und man will nur schlafen. Man will nur schlafen und man kann nicht produktiv sein. Und ich denke, ich habe die Predigt vor Augen. Oh, aber man kann nicht, ja. Ich kann einfach nicht, weil man nur schlafen will. Und so wusste ich, dass diese Zeit kommen wird. Also habe ich mir gedacht, ich muss mich wirklich rechtzeitig auf diese Predigt vorbereiten. Also habe ich angefangen, jeden Tag diesen Text zu lesen. Ich dachte, was will der Herr da von mir? Ja? Was ist in diesem Text? Und dann bete ich und sage ich, Herr, öffne. Und dann lese ich jeden Tag den Text 10, 15 Mal, das ganze Kapitel 10 Mal lese ich durch und denke, was will der Herr? Und dann immer ein bisschen mehr gibt er, ja. Heute gebe ich dir so viel von diesem Text und ich sage, mehr, gib mir mehr, ja, ich will jetzt alles. Sagt er, nein, morgen liest du ihn nochmal 10 Mal und dann gibt er dir wieder was. Und dann hat der Herr wieder was gegeben und immer so Stück für Stück, wie wenn man an einem Puzzle sitzt, ja. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein Puzzle-Freak, aber wenn ihr das schon mal gemacht habt, so ein Puzzle mit 1000 Teilen, ich glaube, wenn man da irgendwann mal kein Teil findet, um in dieses Puzzle reinzustecken, ich glaube, da wird man verrückt, ja? Man kann nicht sagen, ich will das jetzt fertig machen, Hauptsache, dass es fertig ist und dieses, ich nehme ein Puzzleteil, das vielleicht gar nicht reinpasst und ich versuche das mit der Faust da reinzuschlagen, ja? Hauptsache, es passt. Da muss man so geduldig sein und ich bin so dankbar, der Herr hat geöffnet, der hat immer wieder gezeigt, hier kriegst du noch ein bisschen, hier kriegst du noch ein bisschen Offenbarung, bis dieser Predigtext fertig geworden ist. Und ich muss sagen, dieser Text ist herausfordernd. Wieso? Aus welchen Gründen? Er beschreibt, wie die äußerlichen Umstände sind, ja, wie es weitergeht, wo die Jünger hingehen, wo Jesus hingeht, was passiert und wie die Sachen passieren. Also, versteht ihr, das ist sehr wenig Geistliches rauszunehmen, meint man, ja. Man meint so, wo steckt hier diese Botschaft und was soll ich in dieser Botschaft euch weitergeben? Da steht doch nur, dass die von da nach da gegangen sind und dann haben die das gemacht und dann waren sie fertig, ja. Und das ist eine Herausforderung. Und ich hoffe einfach, ihr habt heute Geduld mit mir, ja. Vielleicht kann es auch ein bisschen trocken sein, schon möglich. Aber ich denke, und das ist gut, ja, wenn man sagt, ich nehme ein Evangelium, ich nehme ihn einfach durch, dann kommt man nicht irgendwie an irgendwelche Stellen, wo man sagt, oh, das ist vielleicht uninteressant. Man muss darüber predigen, ja. Man muss, weil man sagt, ich will einfach alles mitnehmen, was in diesem Text steht. Und ich hoffe, ihr findet es auch interessant, weil ich habe mir Fragen gestellt, warum das so ist, warum Jesus das sagt, warum gehen sie dahin, was tun sie, warum sie das tun. Und ich hoffe, für euch ist es auch interessant. Und wir befinden uns jetzt im sechsten Kapitel, ja. Das sechste Kapitel, eine ganz bekannte Geschichte für jedermann, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Es ist die Speisung der 5000, ja. Jesus gibt 5000 Menschen Brot zu essen. Wir haben das fünfte Kapitel abgeschlossen. Jetzt beginnt etwas Neues. Das werden wir gleich noch sehen. Und die Geschichte ist bekannt, sowohl bei Gläubigen als auch Ungläubigen. Ja, jeder kennt diese Geschichte, dass Jesus 5000 Menschen gespeist hat. Interessant ist, dass dieses Wunder der Speisung der 5000, es ist eins der massivsten und größten und weitreichendsten Wunder, die Jesus getan hat. Ja? Wieso? Wieso ist es das? Johannes belegt uns, dass 5000 Männer dort anwesend waren, ja. 5000 Männer. Und Matthäus sagt uns, dass er die Frauen und die Kinder gar nicht erst mitgezählt hat, ja. Natürlich waren da Frauen und Kinder, aber Männer, er hat nur die Zahl der Männer genannt und es waren 5000. Somit können wir in diesem Wunder von einer Zahl ungefähr von 20 bis 25.000 Leuten ausgehen, ja. Die dort an diesem Tag waren und die Jesus gespeist hat mit diesem Brot. 20 bis 25.000, das behalten wir uns mal im Hinterkopf, einfach um auch denn dieses massive Wunder zu verstehen. Ja. Was ist interessant? Die Menschen hier, sie sind nicht nur Zuschauer des Wunders, sondern sie nehmen aktiv daran teil. Jesus verteilt das Brot und die Fische und diese Menschen, die dort sind, die konsumieren es, die essen davon und die sind Teil dieses Wunders. Ja, sie machen mit. Jesus vollbringt dieses Wunder und die nehmen aktiv daran teil. Und das ist die Einzigartigkeit daran. Ja, die Einzigartigkeit, dass so viele Zeugen daran teilnehmen. Und ich habe mir ein bisschen angeschaut, was tut Jesus für Wunder? Ja, was gibt es für Wunder? Hier sehen wir ganz klar ein erschaffendes Wunder, ja, ein schöpferisches Wunder. Jesus erschafft etwas und zeigt seine Schöpfereigenschaft. Wir haben wiederherstellende Wunder, wenn Jesus zum Beispiel Blinden die Sicht wiedergibt, Tauben gibt er wieder das Gehör, Gelähmten gibt er wieder, Bewegung, ja, dass sie wieder Kraft haben, dass sie wieder aufrecht sind, dass sie wieder gesund sind. Also er stellt etwas wieder her, was vorher, sage ich mal, kaputt war oder nicht vollkommen war, nicht den Normalzustand hatte. Also er stellt etwas wieder her. Aber auch hier sehen wir, bei den wiederherstellenden Wundern ist ganz klar die schöpferische Eigenschaft Jesu da. Ja? Indem er die ganzen Zellen, die ganzen Körperzellen und alles, was im Menschen ist, neu erschafft und ihm neues Leben einhaucht. Und wir haben transformierende Wunder, was wir auch schon besprochen haben im zweiten Kapitel. Wenn Jesus das Wasser zu Wein macht, ja, da hat er etwas und er nimmt es und er macht es zu was anderem. Also, aber auch hier sehen wir, dass immer diese schöpferische Eigenschaft Jesu Christi in den Wundern überall präsent ist, dass er etwas erschafft in der Kraft seiner Worte oder seines Handelns, weil in ihm Leben ist, ja, weil er das Leben in sich selbst hat. Und diese Zeichen und Wunder, wenn die Bibel von diesen Zeichen und Wundern spricht, dann macht die das aus einem Grund. Sie macht es nicht um der Zeichen und Wunder selbst willen, ja? Nicht um zu zeigen, boah, schaut mal, was da passiert ist. Nein, darum geht es nicht, sondern diese Sache ist passiert, um zu zeigen, dass diejenige Person, die diese Sache vollbracht hat, eine bestimmte Beziehung zu Gott hat, ja? Dass jemand, der das macht, das nicht machen könnte, wenn er nicht in engen Kontakt mit Gott wäre. Also Wunder und Zeichen, die Jesus tun, die sollen immer nur zeigen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und von Gott gekommen ist, ja? Dass er der Messias ist. Wunder und Zeichen zeigen immer nur auf die Beziehung und seine göttliche Herkunft. Und darum, das ist interessant, darum berichten alle vier Evangelien von der Speisung der 5000, ja? Und dieses Wunder, dieses Zeichen, diese Speisung der 5000, sie ist absolut unanzweifelbar, ja? Absolut, man kann nicht darüber diskutieren, ist es so passiert oder nicht. Es gibt keinen, der das getan hat. Wieso? Weil 25.000 Leute haben daran teilgenommen. Sie haben davon gegessen. Sie haben das in der Hand gehalten. Sie haben dieses Wunder miterlebt. Interessant ist, dass dieses Wunder heute kritisch betrachtet wird. Ja? Ich denke mal auch in der Schule, Religionslehrer oder sonst irgendwas. Was sagen die über dieses Wunder? Ja, 5.000 Menschen gespeist. So ist es ja jetzt nicht passiert, sondern wir müssen das anders sehen. Ja, da war halt ein Junge, der hatte halt seine 5 Brote und 2 Fische dabei und dann hat man angefangen, ja komm, jeder packt sein Essen aus und wir fangen an zu teilen. Ja, dass man einfach diesen geistlichen Wert von, wenn man miteinander teilt, wie das ist. Ja, die sagen, so ist es nicht passiert, dass Jesus das vermehrt hat. Der hat einfach die Leute dazu angeregt, um zu sagen, kommt, wir packen alles aus, setzen uns gemütlich hin, machen ein Picknick und dann lernen wir, was es heißt, zu teilen untereinander. Natürlich sind diese Leute, verstehen sie die Schrift nicht, ja? Verstehen sie nicht und nehmen das nicht so an und verstehen nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist und glauben auch nicht daran. Deswegen suchen sie sich irgendwie andere Wege, das zu erklären oder irgendwas hinein zu interpretieren. Und das ist das vierte Zeichen, welches uns Johannes der Apostel aufschreibt. Ja, das ist das vierte Wunder, von dem berichtet wird. Das erste Wunder hatten wir in Kapitel 2. Was macht Jesus? Er macht Wasser zu Wein während der Hochzeit in Kana in Galiläa. Ja, verwandelt er Wasser zu Wein. Sagt Johannes, das ist der Anfang der Zeichen. Damit hat es angefangen. Das zweite Zeichen, was er uns berichtet, ist in Kapitel 4. In Kapitel 4 heilt Jesus den Sohn eines königlichen Beamten. Und dann schreibt Johannes, das ist das zweite Zeichen, was passiert ist. In Kapitel 5 sehen wir dann das dritte Zeichen, was passiert. Jesus heilt den Gelähmten, der am Teich von Bethesda ist und der 38 Jahre lang gelähmt ist. Ja? Und der nicht selber zu diesem Teich kann, um von diesem Wasser geheilt zu werden. Und dann lesen wir, das ist das nächste Zeichen. Das war das dritte Zeichen, was Jesus getan hat, das dritte Wunder. Und das vierte finden wir dann hier. Das ist die Speisung der 5000. Und interessant, er schreibt uns nur diese 4 Wunder bis jetzt natürlich auf. Natürlich kommen noch weitere, ja, Zeichen und Wunder. Aber er sagt und bezeugt uns auch selbst, am Ende des Evangeliums, er sagt, schaut mal, es sind noch viele andere Dinge, ja, die Jesus getan hat, im letzten Kapitel, Vers 25. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Und dann schließt es ab. Er sagt, Geschwister, ich habe euch aufgeschrieben. Warum aufgeschrieben? Das lesen wir, 2031. Diese sind geschrieben, damit was? Damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist der erste Grund. Damit ihr glaubt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Voll und ganz, zu 100%, unanzweifelbar, dass da irgendwas nicht Göttliches in ihm ist. Ja? Er sagt, und zweitens schreibe ich das, dass wenn ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, dann werdet ihr Leben haben in seinem Namen. Deswegen sagt er, ich habe euch so wenig aufgeschrieben, ja, so viel mehr und die ganzen Bücher der Welt, man könnte keine Bücher der Welt vollschreiben und man wäre fertig mit dem, was Jesus gemacht hat, ja. Also so viel, was er getan hat. Genau, das ist das vierte Zeichen, von dem wir heute lesen. welches Johannes uns weitergibt im Leben von Jesu. Und wir wollen auch jetzt einfach nach dieser kurzen Einleitung in den Text einsteigen. Wer die Bibel hat, darf gerne mitlesen. Wir lesen Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Johannes 6, 1 bis 15. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortet ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen nur auch ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000, ja. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Wir lesen von diesem Wunder, ja, die Speisung der 5000. 5000 Menschen werden satt von dem Brot und von den Fischen. Und wir sehen, dass wie Jesu Popularität und wie sein Ansehen unter diesem Volk steigt. Und nur zu Beginn, bevor wir Vers für Vers durchgehen: Wenn Jesus eine Möglichkeit hätte oder eine Chance hätte, König über Israel zu werden, dann ist das der beste Zeitpunkt. Nach diesem Wunder wäre der beste Zeitpunkt zu sagen: Ich habe euch jetzt satt gemacht, ich habe euch gegeben, was ihr wollt. Und wir lesen ja, sie wollen ihn zum König machen. Er hätte jetzt sagen können: Jetzt werde ich König von Israel, ja. Jetzt befreie ich euch von der römischen Herrschaft. Jetzt kann die Revolution starten, ja. Ein glorreiches Wunder, 5000 Männer hinter ihm, ja. Das ist eine gewaltige Masse. Eine gewaltige Masse, die er unter Kontrolle hätte, ja. Wo er seine göttliche Macht missbrauchen könnte, um diese Menschen einfach Essen und Nahrung zu geben und zu sagen: Jetzt könnt ihr für mich kämpfen, dass wir uns endlich befreien, ja, von den Römern, von ihrer Herrschaft. Jetzt wäre der beste Zeitpunkt, um Jesus als König einzusetzen, um ihn quasi jetzt beim Volk an die höchste Stelle zu stellen. Aber wir lesen, er ging weg, ja. Er ging weg, weil er wusste: Sie wollen ihn zum König machen, dann gehe ich lieber weg. Und wir wollen einsteigen, als erstes die Verse 1 bis 4. Als erstes die Verse 1 bis 4, denn die geben uns ein bisschen einen Rahmen, was passiert, wo wir uns befinden. Ich möchte sie lesen. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Wir lesen von diesem Wort danach, ja. Johannes schreibt uns auf, danach. Was bedeutet das? Er sagt, diese Geschichte, die ich euch jetzt im 5. Kapitel erzählt habe, die ist jetzt abgeschlossen, ja. Die ist jetzt abgeschlossen, jetzt kommt etwas Neues. Jetzt will ich euch etwas Neues erzählen, eine neue Geschichte, ein neuer Abschnitt. Wir schließen das ab, was vorher war, was im 5. Kapitel passierte, und jetzt kommen wir zu dem, was jetzt passiert, wovon ich jetzt euch berichten will. Ja? Und ich habe mir die Frage gestellt: Wie befinden wir uns zeitmäßig? Ja? wie ist es zu verstehen, wo wir uns in der Zeit momentan befinden? Das war so die Frage, die ich mir auch untergestellt habe, weil wir wissen, Jesu Dienst war 3 Jahre auf Erden und es ist ein bisschen schwer, ja, oder ein bisschen schwierig, wenn wir die 4 Evangelien haben, zu verstehen, was kam nach was, ja. Weil alle 4 schreiben uns diese Dinge, aber wir wissen nicht, welches Ereignis kam nach dem anderen, welches passierte, wo war Jesus zu welcher Zeit. Und wir lesen hier in Vers 4, dass das Passa nahe war, das Fest der Juden. Ja? Das Fest der Juden war nahe, das beschreibt uns, wir sind kurz vor dem Passa, ja? Das ungefähr so im März und April stattfindet. Und wo alle Juden in Israel nach Jerusalem pilgern, um dort im Tempel das alljährliche Passa zu feiern. Interessant ist in Kapitel 5, wenn wir eine Seite zurückschlagen, oder 2, Kapitel 5, Vers 1, wo wir die Geschichte hatten über den Gelähmten und dann die Diskussion, die Jesus mit den Schriftgelehrten führt, lesen wir auch, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Also wir sehen, das ist Passa. Jesus ist in Jerusalem und vollbringt dort das Wunder dann, ja. Das heißt, wir wissen nicht, welches Fest das ist. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade gesagt, das ist das Passa, aber das lesen wir hier nicht, ja. In Kapitel 5, Vers 1 lesen wir, es ist ein Fest der Juden. Es ist ein Fest der Juden. Welches ist hier nicht aufgeschrieben? Was können wir rausnehmen? Wir können uns, sage ich mal, denken, welche Feste es sein könnten, um zu verstehen, wie viel Zeit vergangen ist. Ja? Wenn in Kapitel 5, Vers 1 das Passa gemeint ist, zu dem Jesus gepilgert ist, dann liegt zwischen Kapitel 5 und 6 ein Jahr. Ja? Dann ist ein Jahr vergangen, wo Johannes uns nicht aufgeschrieben hat und erst wieder uns wieder die Speisung der 5000 berichtet. Wenn wir aber annehmen, dass in Kapitel 5, Vers 1 das Laubhüttenfest gemeint ist, ja, das Laubhüttenfest im Monat Sikot, dann können wir annehmen, dass zwischen Kapitel 5, Vers 1 und Kapitel 6, Vers 4 ein halbes Jahr dazwischen liegt. Ja? Also so können wir ungefähr denken, ich will nicht zu viel hineininterpretieren oder irgendwelche Zeichen noch deuten. Einfach, wenn wir sagen, in Kapitel 5 ist das Passa gemeint, dann ist ungefähr ein Jahr vergangen bis Kapitel 6, weil da ist dann wieder das Passa nahe. Wenn es das Laubhüttenfest ist, dann ist es ein halbes Jahr. Nur, dass wir ungefähr wissen, wo wir uns befinden. In jedem Falle ist eine lange Zeit da, ist genug Zeit da, um von Jerusalem nach Galiläa zu pilgern, um von Jerusalem nach Galiläa zu laufen. Das waren etwa so 50, 60 Kilometer, vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, ein paar Tagesreisen mit ein paar Stopps, um einfach da hoch in den Norden zu kommen. Warum ist Jesus dort? Warum geht er nach Galiläa? Er geht nach Galiläa, um dort seinen Dienst zu wirken, ja. Er geht nach Galiläa, um dort den Menschen zu predigen. Und wir wissen ja auch, dass er aus Galiläa ist, aus dieser Umgebung. In Nazareth ist er aufgewachsen. Und dort ist er und predigt den Menschen dort und vollbringt seinen Dienst. Was ist ein anderer Grund, warum er da hochgeht? Wir wissen ab Kapitel 5, als Jesus den Obersten von Israel gegenübertritt, dass die Folge davon was ist, in Vers 16, die Juden, und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er am Sabbat geheilt hat. Ja? Also ab da ging das los, ab da ging die Verfolgung Jesu los, sie wollen ihn töten. Das heißt, es ist eine hitzige Situation, ja. Es ist gerade ein bisschen angespannter, deshalb verlässt er Jerusalem und geht nach oben in den Norden. Warum? Weil er weiß, seine Zeit ist noch nicht gekommen, um zu sterben. Ja? Er muss noch den Dienst vollbringen. Dieser Plan, der Stundenplan, den Gott ihm erstellt hat und gesagt, das, das und das musst du machen, bevor du stirbst. Das musst du vorher erst machen. Und deshalb lesen wir auch so oft, dass Jesus sagt, die Stunde ist noch nicht gekommen. Ja? Die Stunde ist noch nicht gekommen. Er redet von seinem Tod, aber die Stunde ist noch nicht gekommen. Deshalb geht er hoch. Was ist auch vorher passiert? Wir wissen, dass kurz vor der Speisung der 5000, Johannes der Täufer hingerichtet wurde. Ja? Johannes der Täufer, sein guter Freund, dieser Vorbote, der ihm den Weg geebnet hat, den Jesus sehr liebte, der wurde enthauptet. Ja? An dieser Hochzeitsfeier hat die Herodias seinen Kopf gefordert Und er wurde enthauptet. Und das ist passiert. Und somit war die Lage angespannt. Ja? Die Lage war angespannt. Deshalb ist er nach Galiläa gegangen, um dort zu predigen. Und Roman, ich habe es dir vorher nicht gesagt, aber vielleicht könntest du die Karte zu Jesu Zeit einblenden, wenn du die kurz parat hast. Ich habe jetzt nicht den Laserpointer, aber das ist nicht schlimm. Wir sehen unten Judäa, ja? Judäa und Jerusalem, also die Hauptstadt, wo quasi jeder hingepilgert ist an diesen großen Festen, von denen Gott im Alten Testament gesagt hat, an diesen Festen müsst ihr hingehen in die Stadt und die feiern. Und wir sehen, Jesus ist nach Galiläa gegangen, ja? Also hoch in den Norden. Und wir sehen den Jordan, diesen blauen Strich, der hochgeht und dann diesen blauen, runden Bobbel. Das ist der See Genezareth, ja? Der See Genezareth oder der See von Tiberias. Und Jesus befindet sich dort in diesem Raum und ist dort hingegangen, um dieses Wunder zu vollbringen. Und Schreiber oder Geschichtsschreiber sagen, beziehungsweise aus der Schrift entnehmen wir auch, dass Jesus diese Speisung der 5000 ungefähr bei Bethsaida vollbracht hat. Ja? Ich weiß nicht, seht ihr das? Bethsaida, das ist am See Genezareth rechts oben, überhalb von Kursi, da war er, um das Wunder zu vollbringen. Ja? Wieso? Das sehen wir auch später noch, weil wir sehen, im westlichen Teil vom See Genezareth sind sehr viele Städte. Vor allem die Stadt Tiberias war auch eine sehr große Stadt. Das war eigentlich die Hauptstadt von diesem Bezirk, von diesem Bereich, war es so die größte Stadt, ja, wo Menschen sich hauptsächlich aufgehalten haben. Deswegen ist Jesus nach Bethsaida um den See gegangen, um dort einfach ein bisschen Ruhe zu haben. Dort nicht so viel Population ist von Menschen. Und er wollte ein bisschen eine ruhigere Lage sich verschaffen. Warum fährt Jesus auf die andere Seite des Sees? Wir wissen, dass Jesus, er ist hochgegangen in den Norden und die Schrift sagt uns und bezeugt uns, dass Jesus mit dem Boot ist er über den See gefahren und die Volksmenge ist dann nachgefolgt, weil sie gesehen haben, hey, Jesus ist da, er fährt mit dem Boot über den See, was machen wir? Wir laufen einfach außen rum und kommen dann zu ihm, ja. Jesus ist über diesen See gefahren. Warum hat er das gemacht? Wir lesen, in Vers 3, Jesus ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Warum? Was ist vorher passiert? Um das zu verstehen, müssen wir gucken, was vorher passiert ist. Die Jünger, das bezeugt uns Markus 6 und auch das Matthäus-Evangelium, die Jünger waren vorher auf einer Missionsreise. Erinnert ihr euch? Jesus hat ihnen Macht gegeben, um Kranke zu heilen, Geister auszutreiben, Tote aufzuwecken, hat gesagt, geht in Zweierpärchen hinaus, in die Städte Israels und verkündigt ihnen das Reich Gottes. Und das war passiert. Und was hat ihnen Jesus gesagt? Er hat gesagt, nehmt nichts mit, kein zweites Hemd, kein Gold, kein Silber, kein Kupfer, nur euren Beutel, euren Stab. Geht hinaus, predigt ihnen, Frieden soll in ihr Haus kehren. Wenn sie euch abstoßen, schüttelt den Staub von euren Kleidern, von euren Füßen, nehmt ihnen diesen Frieden wieder und geht weiter in die nächste Stadt, ja. Das ist vorher passiert. Die Jünger waren allein unterwegs, um zu predigen in Israel. Und jetzt kommen sie wieder zusammen. Jetzt kommen sie wieder zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus jetzt Zeit mit ihnen verbringen will. Ja? Deswegen sucht er sich einen ruhigen Ort, um einfach zusammenzukommen, zu sagen, wie war eure Reise? Was habt ihr erlebt? Wie lief's mit dem Predigen? Was waren eure Erfahrungen? Dass sie einfach diese Situation reflektieren und miteinander einfach reden, ja, was dort passiert ist. Jesus wollte sie zusammenbringen und einfach diese Ereignisse in dieser hitzigen Situation und in diesem ganzen Trubel, der gerade stattgefunden hat, wollte er einfach ein bisschen ruhiger machen und dann mit seinen Jüngern wieder ein bisschen Zeit verbringen. Deswegen gehen sie gerade an den Osten vom See, weil im Westen viele Leute sind und die wollen es ein bisschen ruhiger angehen. Wir lesen aber in Vers 2, eine große Volksmenge folgte ihm nach. Eine große Volksmenge folgte ihm. Aus allen Städten kamen sie zu Fuß. Wie gesagt, Jesus fuhr mit dem Boot über den See. Die Menschen haben es gesehen, haben es rum erzählt. Hey, da ist Jesus, der ist da. Fährt über den See, kommt. Wir laufen auch dahin, außenrum, ja, außenrum. Und während Jesus und seine Jünger schon dort sind, sehen sie schon die Menge auf sich zukommen, ja. Der See, wenn man auf einer höheren gelegenen Stelle ist, ist es relativ überschaubar, ja. ich weiß nicht, wer schon mal am Bodensee war beispielsweise, wenn man da ein bisschen höher ist, dann sieht man den ganzen See. Und ich denke, wenn 20.000 bis 25.000 Leute auf einen zulaufen, dann sieht man die auf jeden Fall. Ja? Also Jesus hat gesehen, die kommen auf ihn zu, sie sind unterwegs. Warum? Warum sind sie unterwegs? Diese Frage wollen wir noch klären. Es folgte ihm, Vers 2, eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an Kranken tat. Diese Menschen, sie wollten Heilung. Heilung von körperlichen Gebrechen, das ist das, was sie antreibt. Das ist das auch, was uns antreibt, ja? Ich denke, wer von euch oder wer von uns ist gerne krank, ja? Keiner. Sobald ich denke manchmal so, oh Mann, ich wäre jetzt schon mal wieder gern krank, um einfach auch eine gute Ausrede zu haben, nicht irgendwie zur Arbeit zu gehen oder halt zur Schule, ja, dass man sagt, nee, ich bin wirklich krank. Und dann ist man krank und denkt man sich, boah, warum? Sowas will man ja gar nicht, da kann man nichts machen. Ist man nur kaputt, muss im Bett liegen, gar nichts, ja. Und keiner von uns ist gerne krank. Die Leute, die suchen nach Heilung, sie wollen Gesundheit, sie wollen geheilt werden, weil sie schon mitbekommen haben, Jesus kann heilen. Deswegen folgen sie ihm nach. Und die Massen waren davon angezogen. Das lesen wir auch schon im zweiten Kapitel, Kapitel 2, Vers 23 und 24. Als aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Sie haben die Zeichen gesehen und sie haben geglaubt. Natürlich wissen wir, sie haben nur oberflächlich geglaubt. Denn was lesen wir in 24? Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Die sehen, boah, da ist jemand, der kann gesund machen, ja? Da ist jemand, der kann uns gesund machen. Und deshalb glaubten sie an ihn. Natürlich oberflächlich. Sie glaubten, er kann sie gesund machen. Jesus aber wusste, was in ihren Herzen ist. Dass sie nicht glauben um seinetwillen, sondern um das, was er tun kann. Sie glauben einfach an diese Zeichen und Wunder und wollen geheilt werden. Und es ist auch verständlich. Wenn wir mal so darüber nachdenken, ist es verständlich, warum die Menschen da hingehen. Wir müssen uns vorstellen, wir sind in dieser Zeit noch Jahrhunderte entfernt, bis irgendwie irgendwelche, sag ich mal, bis die Medizin ausgereift ist, bis man irgendwie eine gute Diagnose treffen kann über eine Krankheit, ja? Ich denke, klar, über irgendwelche Krankheiten, wenn der Arm gebrochen ist und der Knochen guckt raus, dann kann ein Arzt sagen, hey, dein Arm ist gebrochen, ja? Wenn der Arm nicht offen ist, gar nichts und der tut weh, was kann der Arzt sagen? Ja, vielleicht ist der Muskelfaser, vielleicht sind es die Bänder, vielleicht sind es die Sehnen, vielleicht ist der Knorpel, Arthrose, was weiß ich, ja? Konnten die früher nicht wissen? Konnten sie nicht wissen, was war? Es gibt keine Medizin, gar nichts. Das können wir uns nicht vorstellen wie heute, wenn man irgendwie was hat, Kopfweh, Migräne, irgendwas, dann schmeiße ich mir eine Aspirin rein oder Ibuprofen, ja. Das haben wir. Hatten die Leute früher nicht. Die sind dann mit den Kopfschmerzen rumgelaufen. Was konnte man machen? Vielleicht ein bisschen Wein trinken, ein paar Kräuter. Aber das einfache Volk hatte sowas nicht. Die ganz einfachen Menschen, die von Tag zu Tag lebten, die hatten sowas nicht unbedingt. Wir sehen, es ist hoffnungslos für sie, ja? Die Menschen, die haben keine Hoffnung. Die leben in diesem Tag krank und gebrechlich und suchen nach fleischlichen, körperlichen, zeitlicher Heilung. Sie wollen geheilt werden von diesen Dingen. Das sagt doch Jesus, dass ihr nur nach diesen Dingen sucht. Das sagt er im selben Kapitel und dazu kommen wir auch in den nächsten Wochen, in Vers 26, sagt er, Kapitel 6, 26. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Er sagt, das, was ihr sucht und was ihr wollt und was ihr begehrt, das ist alles zeitlich, das ist alles fleischlich, das sind zeitliche, fleischliche, körperliche Nöte, von denen ihr wollt, dass diese jetzt, hier und jetzt geheilt werden. Deshalb kommt ihr, ja? Deshalb sind sie auch am nächsten Tag gekommen. Und Jesus sagt es denen, ihr seid doch nur gekommen, weil ihr satt geworden seid. Vor allem, diese Dinge sind umsonst, ja? Jesus gibt es ihnen umsonst. Ich muss da oft an mich denken, ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man irgendwo vorbeiläuft oder irgendwas und jemand bietet irgendeinem was an, ja? Irgendwas, man will die bieten einem was an und wollen einem, sag ich mal, was verkaufen. Und die erste Frage, die man stellt, wo ist der Haken, ja? Wo ist der Haken? Was kostet es mich? Ist es umsonst? Ah, okay, danke, gell? Also, ciao, bin ich weg. Man fragt immer, ist es umsonst? Wir sind solche Umsonstjäger, ja? Das nehme ich gerne umsonst, aber wenn es was kostet, bin ich raus. Und das ist auch gut, ja? Jesus macht es gerne. Er gibt es ihnen gerne, um dann ihnen predigen zu können. Aber wir sehen, diese Menschen sind nur da, um natürliche und fleischliche Begierden zu stillen. Zeitliche Begierden, die gestillt werden wollen oder gestillt werden sollen. Warum? Was passiert, als Jesus anfängt, darüber zu reden, dass er das Brot des Lebens ist? Sagt, eure Väter haben das Brot gegessen in der Wüste, sie sind gestorben. Ich habe das wahre Brot. Dann sagen die, gib uns dieses Brot. Dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Was passiert nach dieser Predigt, lesen wir, viele seiner Jünger gingen weg, ja? Die Volksmenge ging weg, viele seiner Jünger, die ihm nachgefolgt waren, bis zu diesem Zeitpunkt gingen weg. Solange sie Jesus heilt und solange Jesus ihnen Essen gibt, ist alles super, ja? Wow, dann ist es super toll, aber sobald er predigt und sobald es härter wird und, oh, jetzt, das sind aber harte Worte, nee, dann gehe ich lieber, ja? Sie nennen ihren Rabbi, sie folgen ihn auf Schritt um Tritt. Aber wir sehen, was der Preis der Nachfolge ist, wenn Jesus ihnen das vor Augen führt und sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer in mir ist, in dem bin auch ich. Ja, wer von diesem Brot ist, der ist in mir, voll und ganz. Er sagt, gebt euch mir hin. Völlige Hingabe. Und Jesus stellt diese Forderungen auch. Zum Beispiel in Matthäus 11, im 11. Kapitel, Vers 37, schreibt er, was? Er schreibt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer seine Kinder mehr liebt als mich, hier kann man jede Person einsetzen. Wer seine Frau mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer irgendwen höher setzt als mich, da bin ich schon nicht mehr an erster Stelle. Da bin ich nicht an erster Stelle. Das sind harte Worte. Im gleichen Zuge sagte, dass man täglich das Kreuz auf sich nehmen soll, sich täglich selbst verleugnen soll, seine eigenen selbstsüchtigen Gedanken und seine Wünsche und Begierden hinten anzustellen oder sogar völlig auszulöschen, um Jesus nachzufolgen, um alles ihm abzugeben. Solche Forderungen stellt er, sich selbst zu verleugnen. Aber wir denken uns, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Lüste und Begierden, die hinten anstellen? Oder wenn man noch weitergeht, was sogar für Jesus zu leiden, wenn ich mich in einer bremslichen Situation befinde, dass ich sogar für Jesus leide, das fordert er von mir. Das ist ja, was Jesus sagt, wer sein Leben gewinnt, der wird es verlieren, ja? Wer sich an seinem Leben festklammert, der wird es verlieren. Er sagt aber, wer sein Leben mir hingibt, der wird es gewinnen, ja? Der wird das ewige Leben gewinnen. Wisst ihr, Evangelium fordert einen hohen Preis. Nachfolge ist ein hoher Preis, der zu zahlen ist. Aber Jesus sagt, wisst ihr was, diese 70, 80 Jahre, die ihr auf der Erde seid, sagt, von mir aus, ihr könnt dieses Leben leben, ihr könnt es genießen in vollen Zügen, euch entfalten bis zum geht nicht mehr. Aber die Ewigkeit, die werdet ihr dann nicht mit mir verbringen. Außer ihr gebt euer Leben voll und ganz in dieser kurzen Zeit hin, wo ihr auf der Erde seid, und dann werden wir die Ewigkeit bei Jesus sein. Jesus fordert dein Leben von dir, ja? Sagt, ich will dein Leben haben. Und dann verlassen ihn viele. In diesen Momenten, boah, da ist zu viel verlangt. Ich meine, auch um mich sorgen, ne? Also wenn Jesus so viel verlangt, dann will ich nicht. Wir sehen, diese Menschen, sie sind nicht angezogen vom Evangelium. Sie sind nicht angezogen von Jesu Verkündigung, von der Erlösung oder von der Angst vor dem Gericht. Sie sind angezogen von seinen Zeichen und Wundern, weil sie Hunger, Durst haben und weil sie gesund werden wollen, ja? alles körperliche Dinge. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich hier ein bisschen weiter aushole, ja, um einfach zu verstehen, warum die Menschen folgen, wo wir uns befinden. Und jetzt gehen wir über zu den kleingläubigen Jüngern, ja, zu den kleingläubigen Jüngern. Wir wissen, Jesus verbrachte den Tag, um Menschen zu heilen, um das Brot zu vermehren und es ihnen auszuteilen, ja, den Menschen. Warum? Warum hat Jesus das getan? Wenn wir die Parallelstellen aufschlagen, Matthäus 14, Vers 14, lese ich euch das vor. Warum macht Jesus das? Warum will er das tun, obwohl er eigentlich Zeit mit seinen Jüngern verbringen wollen würde? 14, Vers 14, als Jesus ausstieg, sah eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. In Markus 6, 34 lesen wir, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Jesus hat Erbarmen mit ihnen, die Menschen tun ihm leid. Er sagt, die sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, die wissen nicht wohin. Die haben keine geistliche Führung. Jemand, der sie zu Gott führt, haben sie nicht. Deswegen will er sich ihnen annehmen, er will die Kranken heilen, er hat Mitleid mit ihnen. In den anderen Berichten lesen wir dann aber, dass die Jünger zu Jesus sagen, schick die Menge jetzt weg, ja? Schick sie jetzt weg, ist schon spät geworden. Wir sind im Nirgendwo, die sind ja wirklich im Nirgendwo. Die sind auf einer großen Wiese irgendwo in den Bergen, weg von den Städten. Und es wird schon spät. Man muss ja noch nach Hause kommen oder irgendwo in die Gaststätte, irgendwo in den Hof. Wir lesen weiter in Vers 5. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Eigentlich wollen die Jünger die Volksmenge schon wegschicken. Sagen, die sollen nach Hause. Schon spät. Die müssen ja noch laufen. Was sagt Jesus? Wo kriegen wir was zu essen her für die? Wo kriegen wir was zu essen her? Warum sagt Jesus das? Ich finde es so interessant, wenn wir mal einfach das Evangelium oder die Evangelien lesen. Warum sagt Jesus Sachen, so wie er die sagt? Warum sagt er diese Sachen? Oder warum sagen andere Menschen Sachen? Ich weiß nicht. Ich finde, das ist eins der herausforderndsten Dinge. Weil die geistlichen Dinge, die werden uns meistens auch erklärt. Wenn Jesus Gleichnisse sagt, erklärt er sie im Nachhinein auch, ja? Aber warum sagt er solche ganz einfachen Dinge? Auch interessant. Jesus sagt es, warum? Das ist eine Vorlage, um eine unmögliche Situation auszusprechen, ja? Um über eine unmögliche Situation zu sprechen. Er will diese Situation als unmöglich darstellen und wir werden gleich sehen, warum. Es gibt hier keine Läden, keine Supermärkte, keine Herberge, gar nichts. Und er fragt, woher bekommen wir jetzt Essen? Schnelles Essen, wir brauchen schnelles Essen, Fast Food für 20 bis 25.000 Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber warum fragt er das denen? Will er ihn irgendwie veräppeln? Will er irgendwie einen Rat von ihm? Er sagt, Philippus, was sollen wir jetzt machen? Wir lesen aber in Vers 6, warum Jesus das sagt. Ja, interessant, das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Jesus, er wollte den Philippus prüfen. Er wollte ihn testen, einen Test unterziehen, um zu schauen. Was sollte die Prüfung sein? Was sollte sie sein? Philippus, ich habe einen Test für dich. 20 Minuten. Essen für 25.000 Leute, los geht's. Das war nicht der Test, ja. Jesus wollte wissen, Philippus, wie tief ist dein Glaube? Wie tief ist dein Vertrauen in mich? Er wollte den Glauben seiner Jünger prüfen, um zu schauen, wie tief ist das Vertrauen? Stellt euch vor, das wäre ganz anders gelaufen, wenn Philippus sagen würde, Herr, warum fragst du mich überhaupt? Du bist der Sohn Gottes, du bist doch der Schöpfer. Ich weiß nicht, wie wir die 25.000 sättigen sollen, aber du weißt es bestimmt und ich vertraue dir, du machst es, ja? Wir haben schon so viel von dir gesehen, du machst es. So würde er den Test wahrscheinlich bestehen. Wenn er sagt, Herr, das gebe ich dir ab. Aber die Schwäche der kleingläubigen Jünger wird hier einfach deutlich, immer wieder. Sie haben so viel miterlebt, aber in dieser Situation denken sie nicht, dass ein Wunder passieren wird. Und es geht darum, den Glauben von diesen Jüngern zu formen. Und wir sehen Philippus, seine Antwort, die er darauf gibt, die ist schon fast sarkastisch. Ja? Also Sarkasmus einfach zu sagen, etwas zu sagen, von dem man weiß, es stimmt nicht. Ja? Also die gegenteilige Meinung zu sagen. So ein bisschen als Witz. Er sagt ihm, Philippus antwortet ihm, Herr, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen nur ein wenig bekommt. Sagt, 200 Denare reichen nicht aus. Obwohl das viel Geld war, ja. 200 Denare waren ungefähr ein Gehalt von 8 Monaten. Für einen ganz normalen Bürger ein Gehalt von 8 Monaten. Das ist viel. In Matthäus 20, Vers 2 lesen wir, dass ein Denar der Tagelohn von einem Arbeiter im Weinberg war, ja. Also ein Tag, ein Denar. Mit diesem einen Denar konnte man sich, und das lesen wir in Offenbarung 6, Vers 6, macht uns Johannes das deutlich, mit von einem Denar kannst du was kaufen? Ein Maß Weizen, also so ein Eimer mit Weizenmehl, ja, paar Liter. Oder mit einem Denar kannst du kaufen 3 Maß Gerste. Wir wissen, es waren hier Gerstenbrote, darum gehen wir jetzt mal von der Gerste aus. Und ich habe nur so, um euch das vor Augen zu führen, habe ich eine Rechnung erstellt. Ja? Also ein Denar, 3 Maß Gerste. Für 200 Denare kriegen sie wie viel? 600 Maß Gerste. Okay, wenn man dann mit den 600 Maß Gerste, mit einem Maß kannst du vielleicht eine Person sättigen, ja? Kannst du ein paar Brote für eine Person machen, dass die richtig satt wird? Ein Maß Gerste. Wir haben aber nur 600. Okay, wenn wir ein bisschen sparen mit dem Gerste, dann können wir vielleicht 1000 Leute sättigen, ja? 1000 Leute, aber mehr nicht. Aber wir müssen uns das mal vorstellen. Woher bekommen die jetzt 600 Eimer Gerste her auf einmal, ja? Es ist jetzt nicht so, dass die müssen wahrscheinlich in ganz Israel müssen die in diese Höfe und Gaststätten und alles laufen, um 600 Maß Gerste zusammenzubekommen. Und wenn wir das so sehen, dann waren diese 200 Denar waren an sich auch nicht viel. Warum? Wir wissen, dass die Jünger mit einer Gruppe von 13 Leuten unterwegs waren. Jesus und seine 12 Jünger. Und die brauchten, um Essen zu kaufen, brauchten sie mindestens 4 bis 5 Denar am Tag. Ja? Das heißt, wie lange können sie überleben damit? Diese ganze Gruppe, wenn sie unterwegs sind zusammen, das Geld zusammenlegen, teilen, bisschen sparen vielleicht, dann kommen sie maximal 2 Monate mit diesem Geld zurecht. Ja? Und dann müssen sie weiterschauen, dass sie irgendwie wieder was Neues verdienen. Und jetzt sind da 20 bis 25.000 Menschen. Und Jesus macht das ganz bewusst. Er will zeigen, diese Situation ist unmöglich. Und die Jünger verstehen es. Es ist unmöglich. Eine unmögliche Situation an einem unmöglichen Ort. Und Philippus sagt, es reicht nicht, damit jeder nur so ein bisschen bekommt. Reicht nicht. Guck mal, wie viele Leute. Oh Mann. Da sprach einer von seinen Jüngern, Vers 8 und 9, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, doch was ist das für so viele? Warum passiert es jetzt? Warum lesen wir jetzt von Andreas, dass er auftritt? In der Parallelstelle in Markus 6, 38 lesen wir, dass Jesus die Jünger rausgeschickt hat, gesagt hat, schaut mal, was ihr so finden könnt. Ja? Geht mal hin und schaut in der Volksmenge oder irgendwo, ob ihr was finden könnt, was ihr zusammen glauben könnt. Ja? Und Andreas tritt dann auf, weil er sagt, ja Herr, hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische dabei. Er hat sein Mittagessen mitgenommen, der war schlau. Warum hat es keiner von uns dabei? Der Junge hat es dabei, 5 Brote, 2 Fische. Aber was ist es für so viele? Seht ihr, er glaubt selbst nicht daran. Er sagt, das ist doch Herr. Der hat 5 Brote und 2 Fische. Da wird der kleine Junge satt. Was ist mit den anderen? 24.999. Unmöglich. Kein Ausweg in dieser Situation, aus Sicht der Jünger. Was passiert? Was folgt? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Die Leute sollen sich hinsetzen. Es war aber nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Die Jünger haben schon gesagt, Herr, schick sie weg, ja. Es wird schon spät, man muss noch laufen zu den Städten. Man muss noch ein bisschen laufen, 1, 2, 3 Stunden, bis man irgendwo eine Herberge findet, wo man über Nacht bleiben kann. Das müssen wir auch mit einberechnen. Die Menge wird hungrig sein, die werden unruhig sein, es ist schon spät. Die werden schlecht gelaunt sein. Ich meine, wer kennt es nicht, wenn man hungrig ist, ja, dann wird man zum Tier. Ja, wenn ich 3 Stunden nichts gegessen habe. Ja, dann, ja, könnt ihr dann noch erwarten, dass ich normal meiner Frau gegenüber begegne, oder? Wenn ich so hungrig bin. Ja, das geht nicht, oder? Hunger treibt uns zu unglaublichen Dingen. Aber wir sehen, seitens der Jünger, das war jetzt nicht so, dass sie sagten, entlass die, wir wollen jetzt endlich mal Zeit zusammen verbringen, ja, und die erzählen, was uns passiert ist auf unserer Missionsreise. Nein, wir sehen sogar die Jünger, die sorgen sich um diese Menge, ja. Das ist ein Akt der Zuneigung, sagen, Herr, wir müssen noch Zeit einberechnen, die Leute müssen ja noch nach Hause laufen. Das ist eigentlich ein guter Gedanke, ja. Das wäre völlig in Ordnung zu sagen, Leute, jetzt ist Schluss, ja. Kommt morgen wieder oder Jesus wird euch auch noch heilen, wenn er nicht geschafft hat. Das machen wir auf jeden Fall noch, aber jetzt ist schon spät, ihr müsst noch nach Hause laufen, bevor es dunkel wird. Was sagt Jesus, sie sollen sich setzen? Nein, sie sollen sich setzen. In Markus 6,40 lesen wir hier gruppenweise. Jesus sagt 50 und 100er Gruppen, immer zusammen. Viel Gras in dem Ort. Er sagt, immer in 50 und 100er Gruppen sollen sie zusammensitzen. Blockweise, ja, im Kreis, wie auch immer. Untereinander. Wir machen es uns gemütlich. Wir machen jetzt ein gemütliches Picknick. Wir haben jetzt Gemeinschaft miteinander. Und wir lesen, Matthäus bezeugt uns, die Frauen und Kinder wurden nicht mal mitgerechnet. Ja? Heißt es, die Männer bekommen zu essen? Nein, auf keinen Fall. Aber da, wo auch Männer sind, da sind auch ihre Frauen. Wo Männer und Frauen sind, da sind schlussfolgernd auch ihre Kinder. Also eine massive Gruppe. Was passiert? Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank. Das ist nichts Außergewöhnliches bei Jesus. Das macht Jesus immer. Warum tut er es? Das ist interessant. Eigentlich kommt es doch von ihm, oder? Eigentlich nimmt er das in seine Hand und vermehrt es. Warum sagt er Dank? Warum hebt er das zum Himmel und betet und dankt dafür? Wieder will er den Menschen aufzeigen, Leute, das, was ich in den Händen halte, das, was ihr essen dürft, das ist Gnade von Gott. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir fürs Essen danken, dann danken wir Gott und sagen, danke, dass du dieses Essen gibst. Es ist Gnade, dass du es schenkst. Er dankt Gott dafür. Was dann? Was passiert? Ohne Feuerwerk, ohne Blitzen, ohne dass es donnert, ohne dass die Erde bebt, verteilt Jesus das Brot. Er verteilt das Brot, er verteilt die Fische, gibt seinen Jünger Andreas hier, bringt denen 200 noch, Petrus hier, Philippus, Nathanael, sonst wer, die ganzen 12, verteiltes Brot. Er teilte sie unter den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt haben, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Er teilt es aus. Er erschafft es. Er erschafft es aus dem Nichts. Frag mich nicht, wie der das macht. Wenn wir versuchen, das zu verstehen, dann kommen wir nur an unsere Grenzen vom menschlichen Denken. Und dann nehmen wir das, was Jesus eigentlich gebührt. Und das ist die Herrlichkeit und Ehre und Majestät dafür, dass er Gott ist. Und wenn wir sagen und versuchen, Erklärungen dazu finden, anstatt zu sagen, boah, Herr, so schön, so unglaublich, was du für Wunder tun kannst. Sobald wir, merkt ihr das, sobald wir nach Erklärungen suchen, machen wir das kaputt. Dann lieber einfach sagen, Herr, wow. Interessant, das ist, stellt euch vor, er verteilt diese Brote, diese Fische. Das ist keine Gerste, die aus dem Boden gewachsen ist. Es ist keine Gerste, die im Boden drin war, die im Dreck war, die gesäubert werden musste. Das waren keine Fische, die jemals im Wasser geschwommen sind. Es war kein Essen, keine Gerste und keine Fische, die diese gefallene Schöpfung miterlebt haben, die in dieser sündigen Schöpfung gelebt haben und daraus entnommen wurden. Ja? Jesus selbst hat es erschaffen mit seinen Händen. Das ist unglaublich und massiv. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, das sage ich mir dann, diesen Gedanken habe ich gehört, wenn dieses Essen nicht von einer gefallenen Schöpfung kommt, wenn Jesus dieses Essen mit seinen perfekten Händen erstellt, dann werden das die besten Brote und die besten Fische sein, die man jemals essen kann. Es ist ja nicht so, dass Jesus einfach irgendwie so halblebige Fische oder so macht. Ja, solche, die kurz vorm Verfaulen sind oder so, ja, die man gerade noch so essen kann. Ah, das ist an dem Brot, ich mache jetzt mal so ein Brot, wo noch ein bisschen Schimmel dran ist, aber das kratze ich weg, das sieht ja keiner. Hauptsache, die werden satt. Nein, Jesus macht die Dinge perfekt. Die waren der sündigen Natur und der gefallenen Schöpfung, waren diese Brote und Fische nicht ausgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, wie lecker das geschmeckt hat, ja? Wie lecker das geschmeckt hat. Wisst ihr noch, als Jesus das Wasser zu Wein gemacht hatte? Und dann kommt dieser Speisemeister und sagt, Leute, warum kommt der gute Wein erst jetzt, ja? Den guten Wein, den muss man am Anfang bringen. Und dann, wenn die Leute schon ein bisschen angetrunken sind, dann bringt man den schlechten. Aber ihr hebt den bis zum Schluss auf, was ist los mit euch? Und wir sehen, das war perfekter Wein, den Jesus gemacht hat. Alles, was er tut, ist perfekt und heilig und vollkommen und schmeckt gut. Schmeckt sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, die Leute, die haben sich genüsslich vollgegessen, ja? Weil wir lesen, sie aßen so viel sie wollten. Wahrscheinlich haben die sich diese noch so in die Taschen eingesteckt. So, boah, so leckeres Brot, so gute Fische, noch nie gegessen. Komm, dann stecken wir uns noch ein bisschen was ein. Haben wir für morgen noch was, sonst was? Diese Sachen haben die sündige Welt nicht gesehen. Die hat Jesus mit seinen perfekten Händen erschaffen, ja? Unglaublich. Perfektes Essen zubereitet von dem, der Schöpfer des Universums ist und der diese Sachen erfunden hat. Er hat es erfunden und deswegen schmeckt es aus seinen Händen am besten. Keine Erklärung für diese Wunder. Für dieses Wunder gibt es keine Erklärung. Und versucht es nicht zu verstehen. Nimmt es einfach an und sagt, wow, Herr, wie? Gebt ihm die Herrlichkeit dafür, dass ihr es nicht verstehen könnt. Sagt, unverständlich. Wenn wir es verstehen können, sagen wir, ach ja klar, ja gut. Wenn er es so gemacht hat, dann ist es klar. Aber so eine Herrlichkeit, dass er das tat. Vers 12, als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie waren gefüllt, ihre Nöte waren gestillt. Doch dieses Zeichen war nicht nur massiv und riesengroß und weitreichend, es war auch äußerst präzise. Es war äußerst genau. Schaut, was ich meine, Vers 13. Da sammelten sie 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Es blieb übrig. Wie viel? Wie viel blieb übrig? 12 Körbe. Verstehen wir? Für wen hat Jesus mehr gemacht? Für wen hat er es mehr geschaffen? Er wollte, dass seine Jünger auch noch versorgt sind, dass seine Jünger haben. Wie viele Jünger sind es? 12. Jesus macht es perfekt, ja. Unglaublich, seht ihr diese Herrlichkeit? Füttert 25.000 Leute, was bleibt übrig? Genau so viel, dass seine 12 Jünger auch noch etwas haben. Dass jeder von ihnen hat, im Überfluss. Ihnen möchte es erst geben, es ist perfekt, oder? Es ist perfekt durchdacht. Perfekt gemacht, in jeder Hinsicht. Wir lesen kurze Zeit später, nach der Speisung der 5000 hat Jesus die 4000 gespeist. Ja? Kennen wir diese Geschichte? Matthäus und Markus berichten uns darüber. In Johannes 21 lesen wir, dass Jesus den Jüngern Frühstück gemacht hat. Auch am See von Tiberias. Er ist ihnen morgens erschienen, die waren fertig, ganze Nacht geangelt, kommen sie ans Ufer und sehen dort Jesus. Jesus sagt, hier, ich habe für euch schon gemacht. War Jesus angeln? War Jesus irgendwie Brot ernten, Weizen ernten, Gerste ernten? Nein, er hat es geschaffen. Und jetzt, Geschwister, wie? Wie könnten die Jünger jemals zweifeln oder nicht glauben, dass Jesus solche Dinge vollbringen kann, dass er für sie sorgen kann? Sie haben es geglaubt, sie haben es gesehen, aber warum fragen sie ihn, woher sollen wir Brot nehmen, woher sollen wir das kaufen? Natürlich waren sie dabei, natürlich haben sie geglaubt, aber wir sehen gleich, warum sie doch wieder gezweifelt haben. Noch eine Minute, dann kommt's. Sie haben es gesehen, sie waren dabei, sie haben das Brot verteilt mit ihren Händen, 12 Körbe gefüllt und doch sind sie kleingläubig. Warum? Geht mit mir in Matthäus 15. Matthäus 15. Das sehen wir. Ja, die Jünger waren dabei. Die Schwester hat recht, die haben das gesehen. Und in dem Moment haben sie es natürlich geglaubt. Aber was ist in der nächsten Situation? Schaut mal. Matthäus 15, 29 bis 31. Da sprach er, 15, sorry, ich war in 14 Grad. Matthäus 15, 29 bis 31. Jesus zog von dort weiter und kam an den See von Galiläa und er stieg auf den Berg und setzte sich dort. Es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel, viele andere bei sich. Sie legten sie zu Jesu Füßen, er heilte sie, sodass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehend wurden und sie priesen Gott, den Gott Israels. Da rief Jesus einen Jünger zu sich und sprach: Ich bin von Mitleid mit der Menge, denn sie verharren schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Die Jünger, seht ihr, was die alles mitbekommen. Diese Menschen, diese Kranken, Gelähmten, Blinden, Gehörlose, die liegen vor Jesus und Jesus heilt sie. Die stehen nebendran und die sehen das ja. Und jetzt geht mal in Matthäus ins nächste Kapitel. Ins nächste Kapitel. Da lesen wir nämlich die Speisung der 4000 dann. Matthäus Kapitel 16, Vers 5 bis 8. Vers 5 bis 8. Als seine Jünger an das jenseitige Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Vergessen. Was machen wir jetzt? Jesus aber sprach zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Ich weiß, in dieser Stelle geht es darum, dass Jesus ihnen sagt, die Predigt und die Verkündigung der Sadduzäer und Pharisäer, hütet euch davor, ja? Die haben zwar recht, wenn sie vom Gesetz reden, aber sie halten es nicht. Aber schaut mal, diese Situation können wir anwenden. Er sagt, da machten sie sich untereinander Gedanken und sagen, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als Jesus es merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Hallo! Kurze Zeit vorher, ihr wart dabei, habt gesehen, wie ich Brot erschaffen habe für 25.000 Menschen und jetzt laufen wir hoch auf diesen Berg und ihr macht euch Sorgen, dass ihr kein Brot habt? Natürlich, sie haben den Zeichen geglaubt, als Jesus sie getan hat, aber was ist in der nächsten Situation? Oh, wir haben unser Brot vergessen. Und Jesus sagt, verständlich, oder? Der kann nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denkt sich, Leute, was habe ich denn kurze Zeit vorher gemacht? Was habe ich euch vor ein paar Wochen denn gezeigt? Das ist auch der Grund, warum sie fliehen, als Jesus festgenommen wird. Jesus wird festgenommen und sie fliehen. Sie fliehen vor Angst. Sie könnten sagen, hey, wartet mal. Was haben wir gesehen? Jesus kann Tote auferwecken, wenn wir an Lazarus denken, im 11. Kapitel von Johannes. Die könnten sagen, wir folgen Jesus bis in den Tod, weil wenn wir sterben, wisst ihr, was er machen kann? Er hat uns schon gezeigt, der kann Tote auferwecken. In ihm ist das Leben. Wir sehen aber, wie kleingläubig sie waren, ja? Sie waren noch nicht so weit. Sie haben immer noch gezweifelt. Das ist normal. Ich meine, wem geht es uns nicht anders, ja? Das ist unglaublich. was für eine Enttäuschung. Und wir lesen zum Schluss, ich möchte zum Schluss kommen, ihr seht so viel da drin, ja, wo man denkt, Mann, die Speisung der 5000, 2 Minuten gelesen, fertig. Wow, Jesus hat es gemacht, aber wie viel mehr steckt da drin? Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Hört ihr diese Aussage? Ist eigentlich gut, oder? Sie referieren oder sie schließen an die Stelle. Sie nehmen diese Stelle aus 5. Mose 18. 18, Vers 18 bis 19, die, denke ich mal, uns bekannt ist. Da sagt Mose, oder Gott sagt, einen Propheten wie dich wird der Herr erwecken, ja? Werde ich erwecken. Einen Propheten wie dich, der mir gehorsam sein wollt, auf ihn sollt ihr hören. Und wir wissen, es ist Jesus Christus damit gemeint. Denn auch die Juden, und das haben wir auch bei der samaritischen Frau gesehen im 4. Kapitel, die wissen über diese Stelle und wissen, dass ein Prophet kommen wird. Der Messias, dass er kommen wird. Und die Leute denken, wow, vielleicht ist das der Prophet, der dieses Brot vermehren kann. Vielleicht ist es der Messias, ja, unser Retter. Die Volksmenge versteht es langsam. Die denken, wer kann solche Zeichen und Wunder tun? Das muss doch der Prophet sein, der Prophet, von dem in 5. Mose steht. Wow, das ist was Gutes, oder? Eigentlich schon, wenn sie es langsam verstehen. Aber was ist die Reaktion? Sagen sie, okay, Leute, wartet mal ab. Wenn es der Prophet ist, dann sollten wir darauf hören, was er uns zu sagen hat, oder? Lassen wir ihn mal reden und hören, was er uns sagen will. Ist das die Reaktion? Was lesen wir Vers 15? Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen. Ja, die hören, die erkennen zwar, hey, das ist jemand, der muss von Gott sein. Guck mal, was er machen kann. Los geht's, wir machen dem zum König. In dieser Erwartung haben sie gelebt, in Erwartung auf einen König, der sie von der irdischen Unterdrückung der Römer befreit. Und Jesus erkennt es und sagt, nein, was hat er gemacht? Jesus ist weggegangen auf den Berg, allein. Ging weg, schickt seine Jünger, lesen wir in Matthäus 14, der schickt seine Jünger in ein Schiff, geht allein auf den Berg, um zu beten. Ja? Unglaublich, unglaublich. Jesus ist einfach so unglaublich und so bewundernswert. Guckt mal, was ein anstrengender Tag. Körperlich am Ende. Jesus ist körperlich am Ende. Wir lesen das. Die Schrift bezeugt uns, er ist Mensch. In Kapitel 4 lesen wir, Jesus hat sich an den Brunnen gesetzt, weil er erschöpft war. Und so ein Tag hinter sich. Und was macht er? Er geht und sucht Gott im Gebet. Er weiß, wenn ich Kraft für den nächsten Tag brauche, dann muss ich jetzt noch zu Gott gehen und zu ihm flehen und zu ihm beten, mit ihm Gemeinschaft haben. Unglaublich, was Jesus tut, ja. Um sich vorbereiten, auch zu vorbereiten auf was? Wahrscheinlich auch auf sein Leiden, auf seine Kreuzigung, auf seine Dinge, aber vielleicht auch auf den nächsten Tag, weil er wusste, die Volksmenge wird wieder kommen. Und wir lesen, die kommen auch wieder. Nur am nächsten Tag durfte er dann das Wort ergreifen. Durfte er predigen. Was hat denn gepredigt? Ich bin das Brot des Lebens. Ich hoffe, dazu kommen wir noch. Und das ist so eine wunderbare Stelle. Und unglaublich tief und wertvoll, was Jesus da sagt. Und was passiert? Das lesen wir in Vers 6, Kapitel 6, Vers 60 und 66. Was dieses Kapitel abschließt. Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Hart. Und 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Viel. Viel, was Jesus von ihnen fordert. Es kostet mich mein Leben. Es kostet mich mein Leben, dieses Brot in Empfang zu nehmen, ja? Jesus sagt, du sollst dein Kreuz täglich auf dich nehmen und mich lieben von ganzem Herzen, von deiner ganzen Seele. Was, das kostet mich mehr, als nur immer diesen Weg anzutreten? Ich dachte, das reicht einfach nur, dahin zu kommen. Um es anders zu formulieren, Geschwister, um es in unsere Zeit zu transferieren. Ich dachte, das reicht, einfach nur freitags und sonntags in Gottesdienst zu kommen. Was? Und Dienstag auch noch? Gebetsstunde? 3-mal in der Woche soll ich kommen? Boah. Jesus, das ist viel. Das ist viel. Also, ich kann es ja noch verstehen, sonntags Gottesdienst, freitags Bibelstunde, aber Gebetsstunde 3-mal Woche, da muss ich ja immer hierher kommen. Ich nehme mich hier nicht raus. Wir sind alle so. Aber Jesus fordert von uns, dass wir unser Leben ihm abgeben. Und es kostet mich auch viel. Es kostet mich viel. Und Geschwister, wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer, das in unseren Herzen brennen sollte für Jesus? Es sollte in jedem von uns sein. Die Schrift sagt uns, jeder soll sich heiligen, jeder ist ein Teil der Gemeinde und in jedem sollte das Feuer brennen und nicht nur in Einzelnen. Ja? Und das ist, ich will hier keinen angreifen. Ich nehme mich da mit rein. Ja? Da kann sich jeder mit reinnehmen und sagen, wie viel tue ich, wie viel investiere ich? Habe ich alles schon ihm abgegeben? Und ich will eine Stelle lesen. Und das sollte uns eigentlich immer so gehen. Es sollte uns immer so gehen, wenn wir das Wort hören, wenn wir hier in dieses Haus kommen, wenn wir in diesen Gottesdienst kommen. Und ich möchte lesen aus Lukas 24, Vers 27 bis 32. Das ist die Stelle von den Jüngern, die nach Emmaus gehen. Und Jesus begegnet ihnen auf dem Weg. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen mit der Zeit überziehe, aber das ist mir so wichtig und ich hoffe, dieses Wort, es schneidet euch in euer Herz hinein, ja. Und diese 5 Minuten, die kann man auch entbehren, wenn das Wort in dein Herz hineingeschnitten hat und du dankbar dafür bist. Aber schaut mal, Vers 27 bis 32. Und er begann, also Jesus, begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm das Brot, sprach den Segen, danke Gott für das Brot, brach es und gab es ihnen. Oh, guck mal, was dann passiert. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Jesus! Was passiert? Er verschwand. Nicht mehr da. Krass, oder? Boah, das ist, die verstehen, hey, der bricht das Brot, der spricht den Segen, der verteilt es uns. Jesus, du bist aus den Toten auferstanden. Was eine Freude. Und dann ist Jesus weg. Dann ist Jesus weg und schauen wir, was wir lesen. Vers 32, sprachen zueinander. Und Geschwister, das sollte unser Zustand sein, wenn wir hier in dieses Gotteshaus kommen. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Brannte nicht unser Herz. Geschwister, das ist Jesus, ja. Das ist Jesus. Von ihm lesen wir sonntags, freitags. Ihn beten wir an, dienstags. Brannte nicht unser Herz. Ich denke, jeder, der das schon mal gespürt und gefühlt und nachvollzogen hat, wenn der Geist es einem gegeben hat, brannte nicht schon mal dein Herz, als du dieses Wort gehört hast, brannte nicht dein Herz, um zu sagen, ich will dir alles abgeben, ich will dir dienen. Brannte dein Herz schon mal? Oder ist es gerade so ein bisschen auf Sparflamme? Und ich sage, da soll sich jeder selbst hinterfragen. Ich will auf keinem mit dem Finger zeigen, ich kann nur auf mich zeigen. Und mich fragen, brannte dein Herz? Oder brennt es in dem Moment? Oder bist du einfach nur in diesem alltäglichen Trott und kommst halt hierher und Ja, um das Brot des Lebens zu empfangen, um das Jesus zu hören, muss ich ja nur freitags, sonntags kommen. Mehr muss ich nicht machen. Nein, Jesus will, dass du es lebst. Dass du es lebst, dass dein Herz brennt. Und wir sind alle Sünder, Geschwister. Ich weiß es allzu gut. Wir sind Sünder. Und wir denken uns, gell, wie doof können die Jünger sein, dass die nicht glauben. In einem Moment danken sie ihm, sehen es und denken, wow. Und mir geht's genauso. Am Anfang des Monats kommt das Gehalt und man sagt, danke Jesus, ja. Du versorgst. Und dann vergehen 3 Wochen, kurz vor Ende des Monats. Und dann stellt man sich die Frage, welches Brot sollen wir essen, ja? Und Jesus denkt sich nur, Kind, ich bin dein Vater, ich habe dich versorgt, ich werde es auch weiterhin tun, mach dir doch keine Sorgen über sowas. Erkennen wir uns in den Jüngern? Erkennen wir uns, dass wir so oft wieder zum Zweifeln kommen, ja? Und wenn wir nur diesem Wort glauben, für diese Verheißung, dann würden wir leben in ihr. Geschwister, Jesus Christus, er sorgt sich für uns. Wir brauchen nicht zu fragen, woher kriegen wir Brot oder zu sagen, wir haben das Brot vergessen. Jesus sorgt. Was will er stattdessen? Er will, dass wir ihn annehmen als Brot des Lebens. Dass wir ihm nachfolgen, ja? Dass wir ihm nachfolgen und unser Leben ihm in die Hände geben. Amen.